Diese Folge Reisen, Reisen entstand mit freundlicher Unterstützung der ÖBB. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Bonjour, mes amis. Hier ist Michi. Sorry für den Reim. Hier ist Michi von Reisen, Reisen. Welcome, bienvenue on board dieser Folge, die heute zwei Highlights verbindet. Einmal das Ziel unserer Reise. Und da gibt's leider wenig Diskussion. Sorry, das ist einfach eine der schönsten Städte auf diesem Planeten. Ein All-Time-Favorite. Romantisch, bis es weh tut. Aufregend von Mona Lisa bis Emily, nachhaltig von Fahrrad bis Gare du Nord und kulinarisch der Hammer von Haute Cuisine bis Steak Haché. Und dann ist da noch das zweite Highlight. Ihr wisst, viele Wege führen nach Paris, aber wir haben einen der schönsten genommen, der aufregendsten, den Nachtzug. Und damit ist Jochen Schliemann in die Stadt der Liebe eingerollt, quasi im Love Express. Grüß dich, Jochen. Wie war das für dich alles?
Bonjour erstmal. Hallo Michi, das war fantastisch. Ich mach's einfach nur ganz kurz, du wachst einfach auf, machst den Rollladen hoch in deinem Schlafwagen und guckst raus und dir rollen die ersten Ausläufer von Paris am Morgen entgegen. Könnte schlechter sein morgens, also zumindest bei mir. Du steigst aus und du bist ausgeschlafen und voller Bock und startest halt den ganzen Tag Stadtabenteuer. Und ich meine, Paris, du hast es gerade gesagt, Essen, Lebensqualität, Leute, Museen, Schönheit und du steigst am Abend vorher ein, wo auch immer du einsteigen willst, wachst auf an deinem Urlaubsziel und ist fast so ein bisschen wie Zauberei, finde ich. Und minimaler Vorgeschmack nur auf die Folge so. Du bist ja Paris-Kenner, Michi, das weiß ich. Du freust dich wie ein Kind auf diese Folge.
Ich freue mich wie ein Hundewelpen, freue ich mich.
Oh, ja. Ich habe ein Bild. Le Chien, der Hund, oder? Ja, ich glaube ja. Aber selbst ein paar Sachen für dich dürften hoffentlich neu sein oder zumindest Tipps, weil es gibt ja viele Wege durch diese Stadt. Und ich werde dir auch eine Sache kredenzen und du wirst mich vielleicht dafür hassen. Ein absoluter Klassiker auf Jochenart visited. Meine Reise zur Mona Lisa ist auch Teil dieser Folge, neben vielen anderen Sachen. Lifetime Dreams really do come true. Freu dich drauf.
Ich bin sehr gespannt. Ich war schon sehr, sehr oft in Paris. Aber wie das manchmal ist, ich habe noch nie die Mona Lisa gesehen, weil für mich die Schlangen immer zu lang waren. Nee, ich war da immer mal und schon als Kind, ne, ich komme aus der Pfalz, das war ja nie weit. Jetzt wohne ich in Köln, ist auch nicht weit nach Paris. Ich bin sehr gespannt, wie du das gemacht hast und geschafft hast. Wahrscheinlich hast du einfach durchgehalten, 16 Stunden in dieser Schlange gestanden. Aber mehr dazu gleich. Das Ding ist ja, mit dem Nachtzug nach Paris finde ich eine fantastische Idee. Zugegebenermaßen müssen wir sagen, es war nicht unsere, ne?
Nicht so ganz, nee. Denn eines Tages meldete sich tatsächlich bei uns die ÖBB, die Österreichische Bundesbahn, und machte uns ein sehr freundliches Angebot, das wir einfach nicht ablehnen konnten. Die sagten halt, habt ihr nicht mal Bock, mit einem unserer Nightjets zu fahren, also einem unserer Nachtzüge? Und da bekommt ihr halt ein eigenes Abteil im Schlafwagen und könnt euch aussuchen, wohin es geht. Ihr seid eingeladen. Ob ihr jetzt nach Italien wollt, Schweiz, Niederlande, Frankreich, da fahren die überall hin, geht alles.
Ja, da haben wir echt sehr, sehr lange überlegt. Also schon so eine Sekunde.
Ja, Entscheidungen sind ja nicht so meine Stärke, das weißt du. Ne? Nee,
ja. Und haben gesagt, okay, wenn es sein muss. Nein, wir haben uns tierisch gefreut. Wir sind ja eh Zugfans. Bahnfahren ist sowieso, wenn man mal nachhaltig Reisen anguckt, viel, viel klimafreundlicher als jetzt Fliegen oder im Auto fahren. Und wenn alles gut geht, natürlich auch viel entspannter. Und es macht einfach Spaß, oder uns macht es Spaß, so unterwegs zu sein.
Mega. Also der Weg ist das Ziel. Das ist so abgenutzt, der Spruch, aber er stimmt so sehr. Wir reden ja oft darüber. Es gibt ja sogar eine Folge von uns, Liebe zum Bahnfahren, haben wir uns vom Bahnfahren verneigt sozusagen. Und wir sind auch sogar mal mit dem Nightjet gefahren schon vorher. Michi, du erinnerst dich, von Köln nach Innsbruck. Ne? Ja. Auf dem Weg nach Südtirol letztes Jahr. Und das war auch toll. Und jetzt geht's halt im Frühling 2022. Und ich hatte halt noch so ein paar Tage übrig, als dieses Angebot kam. Ich habe mich für Paris entschieden und ich sag mal so, bereut habe ich es nicht wirklich.
Mon Dieu. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es für dich war, wie du mich überraschst, wie das mit der Mona Lisa so gelaufen ist. Alter, leg los.
Ja, okay, wenn du willst. Also ich glaube, einfach zur Anreise gehört dieser Realitätsswitch. Ich glaube, dir geht das vielleicht auch so, sag's mir einfach. Also ich bin halt in München Ostbahnhof halt eingestiegen, um Mitternacht etwa, und weiß noch ganz genau, also ganz kurz nur gesagt, draußen war halt ein deutscher Bahnhof, gegenüber Gleis Regionalexpress. Es war Samstagnacht sozusagen, so gegen 0 Uhr. Ich will sagen, deutsche Realität, und du steigst ein und sofort beginnt diese kleine romantische Parallelwelt namens Nachtzug. Und hast im Abteil sofort das Gefühl, du bist in so einer Art Zeitkapsel oder so. Also hast gar nicht mehr das Gefühl, du bist in München, wo du gerade losrollst. Und kommst halt schnell runter. Und die Arbeit machen aber jetzt andere. Du kannst halt einen Drink nehmen. Du weißt, ich esse dann halt eher was Süßes. Ne? Also ja, ist doch so. Die anderen arbeiten.
Du kannst dich entspannen. Normal im Bett. Weißt du, ja. Das ist ja für dich ja tierische Aufregung. Ne?
Ich habe vorgeschlafen.
Dein Nachtleben quasi.
Ja, seit der Planung, da habe ich eigentlich eine Woche lang vorgearbeitet, dass ich so lange wach bleiben kann. Ja. Ne? Es gibt auch einen Wecker, der mir gestellt wurde am gleichen. Nein, es ist alles entspannt abgelaufen. Ich habe was Süßes gegessen, habe dann natürlich mit gewissem Abstand, Michael, du machst dir Sorgen um meine Mundhygiene, mit etwas Abstand die Zähne geputzt, das geht ja auch, bin ab ins Bett und habe dann einfach noch Pläne für morgen früh gemacht. Denn, wie gesagt, die Arbeit machen andere. Du rollerst dann ja so los. Und was ich ehrlich gesagt gemerkt habe, dieses Ruckeln der Schienen beim Einschlafen hilft mir ja sogar ein bisschen, damit mir blömerant wird, damit ich müde werde. So. Mhm. Aber so viel zur Reise. Du kommst letztlich morgens an, machst halt diesen Rolleranhof, wie ich gerade schon gesagt habe, und da rollt erstmal so, ich habe heimlich schon mal zum Sonnenaufgang schon mal rausgelugt, so rollt ländliches Frankreich an einem vorbei. Und irgendwann halt, Stunde vor Ankunft, gibt es dann halt ein kleines Frühstück, du machst dich fertig, sind auch ein paar Businessleute an Bord und so, aber ich... Du kennst mich ja, mein Business-Look ist ja übersichtlich.
Also das ist ja das Schöne, finde ich, auch am Nachtzug. Es ist gemischtes Publikum. Also damit reist jeder. Das ist ja für ja auch immer spannend.
Ja, und halt Leute, du gehst dann so durch die Gänge und siehst dann so Leute, die sehen echt schick aus. So, und die haben wahrscheinlich einen beruflichen Termin, weil die halt abends einsteigen und dann Sonntagmorgens offensichtlich arbeiten müssen. Die sahen auf jeden Fall besser aus als ich. Ist auch nicht so richtig schwer. aber du steigst letztlich aus, was ich sagen will, und stehst einfach morgens relativ entspannt und gut ausgeschlafen mitten in Paris.
Mitten in der Stadt, ne? Ja. Das ist geil, das finde ich immer super. Du musst nicht dann irgendwie von weit raus, von einem Flughafen oder nach Stunden mit dem Auto dich da durchgekämpft, sondern bist einfach da.
Easy. Mega. Ja, genau. Also wirklich so bereit für alles und mittendrin. Und ich bin angekommen an der Gare de l'Est, also Ostbahnhof Paris. Und ganzer Tag lag vor mir. Ich, mega Bock, weil, naja, also... Du kennst das ja, wenn du sonst anreist, kommst du nachmittags an, mittags an, nachts an oder sonst was und du sparst halt auch noch die Hotelnacht, ne? Also irgendwie, wenn du nachts halt anreist. Und mein Tipp ist halt, Stichwort Hotel, bring den Kram erstmal dahin. Also klar, du weißt, ich hatte jetzt nicht wie auf unseren sonstigen Reisen die Hutschachtel dabei oder mein Schminkkörperchen, das habe ich alles mal zu Hause gelassen, weil ich war ja nicht lange unterwegs.
Und ich war nicht dabei, du musst es ja für niemanden schön machen.
Genau, und ich musste auch nichts tragen für dich, ne? Ja. Eben deine Hutschachtel und so. Aber nein, also ich habe einfach, was ich sagen will, erster Tipp sozusagen nach der Ankunft, nimm dir ein Hotel relativ nah am Bahnhof und leg deinen Kram da ab. Und der eigentliche Tipp ist, weil das kann man sich vielleicht noch denken, aber der eigentliche Tipp ist, ich habe dann vorher mein Hotel angeschrieben und habe halt gefragt, ob ich früher einchecken kann. Weil du kommst ja morgens an, das ist ja nicht so oft der Fall sonst. Und Koffer abgeben geht ja immer, aber manchmal umsonst, wenn das Zimmer schon fertig ist, aber manchmal auch für ein bisschen mehr Kohle. Bei mir war das jetzt, weiß ich, 15 Euro oder so was, keine Ahnung, konnte ich halt einfach schon ins Zimmer rein. Und das ist mega, weil du kannst deinen Kram ablegen, kannst kurz duschen und kannst dann wirklich fresh so in den Tag starten. So. Das klingt banal, aber das war nochmal so ein kleiner Kickstart so für den Tag und das hat mir gut getan. Was auch bizarr ist in Paris, ich habe geschlafen, das habe ich dir auch schon erzählt, als ich dich angerufen hatte, ich habe geschlafen ja am Nordbahnhof, ne? Gare du Nord. Ja. Und das ist ja, das klingt ja wirklich wie eine Weltreise vom Ost zum Nordbahnhof. Ich weiß nicht mehr warum, aber auf jeden Fall ist der 8 Minuten vom Ostbahnhof weg, der Nordbahnhof. Also verstanden habe ich es nicht, ich fand es super. Ne? Bin halt ausgestiegen, bin da eben rübergegangen.
Ja, ja, du kannst ja immer zu Fuß und sonst ist natürlich auch das öffentliche Verkehrssystem, ne? Ist natürlich da grandios gemacht. Also ob du jetzt Ost oder Nord ankommst, macht keinen großen Unterschied, 8 Minuten.
Ja, nee, das ist halt zu Fuß und genau wie du sagtest, also du bist halt, das ist halt eine, ich finde, eine gut organisierte Stadt, was öffentlichen Nahverkehr angeht, gerade was die Metro angeht. Auch Tipp so zum Pennen, wenn du nah an der Bahnstation bist, kann dir eigentlich nicht viel passieren, weil die Wege manchmal vielleicht weiter sind, aber du kommst da schnell hin. So, ne? Das sei einfach schon mal gesagt. Ich habe dieses Hotel genommen, wie hieß das? 25 Hours.
Ja. Schon mal gehört? Ja, kennt man. Kette, Nobel, schön.
Ja,
hat er sich mal was gegönnt, der Jochen?
Ja, jetzt kommt das wieder, ja, genau. Nein, aber das ging eigentlich. Also auf jeden Fall lag es nah an diesen Bahnhöfen dran. Und es gibt es auch in Köln, daher wahrscheinlich kennst du es tatsächlich. Super Restaurant immer drin, Neni heißt das.
Kann man sehr gut essen. Wenn ihr in Köln seid, da kann man wirklich gut essen, aber muss man vorreservieren.
Ja, ostmediterrane Küche oder wie man das nennt, ich weiß nicht, viel Hummus und so, also einfach toll. Auf jeden Fall eine gute Alternative, vor allen Dingen nah an diesen Bahnhöfen. So. Du weißt, du stellst dich ja mal, wenn du an mich denkst, mich gern geduscht vor, das bin ich jetzt, bin gerade angekommen, hab mich gewaschen und hab Bock auf Bewegung.
Oha.
Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin Samstagnacht in München eingestiegen und es ist Sonntagmorgen und die Sonne scheint und ich gehe zu Fuß durch Paris, nicht so richtig schlimm. Ich tapse so drauf los und denkst du, na gut, Paris, überrasch mich, du weißt ja, ne, unser Motto ist ja irgendwie, man muss ja nicht alles minutiös durchtakten, man kann auch einfach mal kommen lassen und da passieren die tollsten Dinge und so taumel ich sozusagen in die Stadt rein und hab halt Bock und was soll ich sagen, Michi? Ja?
Du kannst ja nicht, also ne, in Paris kannst du mit dem Motto halt echt nicht viel falsch machen. Ne? Also einfach mal kommen lassen, einfach ungeplant irgendwo hinlaufen. Da muss man schon echt viel Pech haben, dass das nicht gut funktioniert.
Gut, ich dachte, ich habe viel Glück, aber schön, dass du das bestätigst, weil das ist ja auch für die Leute da draußen gut, dass das immer passiert, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein, weil ich nach 5 bis 10 Minuten, ich ging dann so durch eine Großstadt erstmal, ne? Also eine U-Bahn-Station da, dann liegt da irgendwie, fliegt da mal eine Kippenschachtel auf dem Boden rum, mal ein bisschen dreckiger, mal ein bisschen netter, so an den Bahnhöfen vorbei und komme dann aber so nach 5 bis 10 Minuten zu meinem wirklichen ersten Tipp für Paris, der mir nicht so bewusst war als Mensch, der Paris jetzt nicht extrem gut kennt. Ne? Also so, ich war da mal, aber ich bin jetzt kein Ober-Paris-Experte. Ich habe da nicht 12 Jahre gewohnt oder so. Und er verzeiht jetzt schon mal meine Aussprache, aber ich versuche es jetzt richtig zu machen. Canal Saint-Martin. Mhm. Sagt ihr das was?
Ja, ah, okay. Schön. Ja.
Ja, genau. Also Saint-Martin geschrieben. Nur für Leute, die jetzt nicht so gut Französisch können wie ich. Canal Saint-Martin. Saint-Martin. Und da löst sich tatsächlich schon eins meiner Probleme auf, die ich dachte, also sozusagen Probleme, die ich hätte mit einer epischen Stadt wie Paris, nämlich Paris hat ja wahnsinnig viele Touristen, da muss man eigentlich mal hin. Wie komme ich von den Touris weg, obwohl ich selber einer bin? Das alte Thema. Wie komme ich weg von den ausgetretenen Pfaden? Und das hier ist jetzt sicherlich nicht der derbste Geheimtipp aller Zeiten, also so ungefähr wie so, ich weiß jetzt, wo du auf dem Mars wohnen musst, aber es ist letztlich ein Kanal im Nordosten von Paris. Vielleicht ist das so, wie man sich in seinen Träumen, wie es längst nicht mehr ist, irgendwie die Seine oder so vorstellt, also der große Fluss, der durch Paris fließt. Denn ich habe da, als ich da ankam, nicht viele Touristen gesehen, aber sehr viele liebe Menschen. Das war so, ich weiß nicht mehr, ich bog ab von so einer größeren Straße und kündigte sich schon dieser kleinen Zubringerstraße zum Kanal. Der Kanal glitzerte da hinten schon so ein paar Blöcke weg, so im Sonnenschein. Es war ja, wie gesagt, gutes Wetter. Und da kündigte sich schon buntes Treiben an. So. Und je näher ich komme, sind da schon so ein paar Restaurants an der Straße. Ich denke so, wow, die sehen ja eigentlich gar nicht so richtig schlecht aus. Also ich dachte noch, ich sei privilegiert, bis ich merkte, da gibt es verdammt viele von in Paris, so kleine, schöne Restaurants. Ne? Und die Leute sitzen draußen und ich so, gut, ja, schönes Wetter. Und ich denke, Sonntag, cool. Ich denke so, okay. Und dann komme ich an diesen Kanal. Und da denke ich richtig, okay. Weil das Bild war mein Ankommen sozusagen, richtiges Ankommen in Paris.
Ja, gleich mal Joker. Ja, also, ja, also Sonntagmorgen ist natürlich, ja, das ist nicht so die Touri-Zeit. Also ich glaube, so an einem Freitag, Samstagabend ist da auch viel los. Und trotzdem ist es da traumhaft schön, auch abends. Aber es ist eigentlich perfekt, um für einen Sonntagmorgen ist ja super. Es klingt ja fantastisch.
Das war halt dieses Sonntagstreiben. Und es waren tatsächlich Menschen, die da wohnten. Das habe ich jetzt nicht nur daran festgemacht, dass ich nicht verstanden habe, was sie gesagt haben, sondern dass man auch gemerkt hat, das ist jetzt, du merkst ja, ob jetzt viele Touris da drunter sind oder nicht. Und ich habe ja später auch gesehen in der Stadt, die sind dann auch eher woanders. Ne? Das heißt, wie gesagt, das heißt nicht, dass es völlig der neueste Tipp der Welt ist, aber ich fand es toll, weil du einfach dieses bunte Treiben, urbane Treiben an so einem Wochenende halt gesehen hast. Die Menschen sitzen am Wasser, die Menschen gehen spazieren am Wasser entlang. Der Kanal selbst liegt unter so riesigen Bäumen, die auf beiden Seiten des Ufers wachsen und grün blühen und sich oben über ihm so in der Mitte treffen. Das heißt, dieses wundervolle, gebrochene Licht hast du da. Du hast ja die warme Sonne des frühen Mittags und da tummeln sich so alle Arten von Menschen. Also halt so junge Leute sitzen, ich weiß nicht, was war da alles? Junge Leute sitzen auf den Mauern am Ufer und unterhalten sich beim Bier oder Käffchen, wahrscheinlich über die letzte Nacht oder sowas. Junge Familien suchen Tische in diesen kleinen Restaurants, also dieses typische Kinderwagengeschiebe und passen wir da noch hin, wir wollen es uns schön machen, aber irgendwie ist es auch ein bisschen eng, aber alle sind irgendwie glücklich, so, weil es ein schöner Tag ist. Omas kaufen Mode in extrem coolen Boutiquen, das habe ich da gesehen. Jungs spielen Fußball vor so riesigen Graffiti-Wänden und Mädchen fahren Skateboard und das ist irgendwie, es war irgendwie schön. Also es war das, was ich von der Stadt eigentlich so will.
Das alles an einem schönen Ort, ne?
Ja, und das alles auch wirklich, das war eine Stunde nach der Ankunft, ne? Also ich dusche ja nicht lange, weißt du? Also es war wirklich kurz nach der Ankunft und Schlangen an den Eisläden und Cafés und ich rede nie, also ab und an sogar eine kleine Graswolke hat man mal gerochen, also ich habe mal gelesen, wie das so riecht. Überall sind so kleine Läden. Also auch die Boutiquen, in denen ich war oder so, das sind alles, das waren keine großen Ketten. Natürlich gibt es da auch mal den großen Supermarkt oder so oder halt den Kettensupermarkt. Aber viele kleine Ideen, viele kleine Leute, die Bock haben, Einzelhandel und so weiter. Und das Beste war eigentlich, dass ich fast 2-3 Mal von Radfahrern überfahren wurde. Also nicht das jetzt, sondern dass einfach die Straßen gesperrt waren an dem Tag für Autos. Die Leute holen sich die Straßen zurück in Paris. Und ich habe das Gefühl, dass da irgendwo im Rathaus jemand sitzen muss, der irgendwann auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, Leute, wir brauchen nicht einen Radweg, wir brauchen nicht irgendwie eine gut gemeinte Sache, die wir uns irgendwo hinschreiben, sondern wir ziehen das jetzt mal durch. So kam mir das vor.
Ich glaube, genau so ist es auch. Ich glaube, es ist eine Bürgermeisterin. Ich weiß nicht ganz genau. Okay. Aber gerade so in den letzten Jahren, ich habe das immer mal wieder gelesen, also ich war jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren nicht da, habe aber auch schon immer wieder da gelesen und man sah Bilder in Nachrichten, wo auf einmal ganze Straßen in Paris keine Autos mehr fahren durften. Ja. Und das sah fantastisch aus. Und eine Freundin von mir hat auch gesagt, hör mal, Paris verändert sich gerade so extrem. Also das Leben kommt auf die Straße zurück. Paris war ja... Also ich kenne das halt, seit ich Kind bin. Das war die ganzen Jahrzehnte immer eine traumhafte Stadt, aber auch immer eine Stadt, die laut war, viel Verkehr da, über die Straße zu laufen da, an der Champs-Élysées, an einem Arc de Triomphe. Das war ja auch so ein Sport, so ein Hobby, es zu schaffen, da irgendwie die Straße zu gehen, weil da so viele Autos waren. Und mir wurde als Kind schon beigebracht, du musst einfach laufen. Weißt du, so was? Ja, Alter, lauf einfach Vietnam, weiter. Alter.
Die wahre Straßenüberquerungsprüfung ist in Paris.
Ja. Genau, nie nach links und nach rechts gucken, einfach drüber laufen, es wird schon gut gehen. Es ist ein Wunder, dass ich hier bin. Es ist ein Wunder, dass so viele Pariser, Pariserinnen noch am Leben sind. Aber das ist so meine Kindheitserinnerung, weißt du, aus den 80er Jahren. Ja. Eine Freundin von mir hat auch gesagt, es ist so krass, wie schnell und wie toll sich das verändert hat. Und diese Befürchtung, die wir ja oftmals hier in Deutschland auch haben, die sich ja nie bestätigen, von wegen, wenn weniger Autos in der Stadt sind, dann kommen weniger Leute, die kaufen und so. Meistens sagen fast alle wissenschaftlichen Studien oder Beobachtungen, es ist genau andersrum. Die Stadt wird viel lebenswerter, weil die Stadt quasi den Menschen zurückgegeben wird. Immer großes Diskussionsding, ja. Aber so was du ja erzählst, dass es ja auch wirklich überraschend ist, klingt das natürlich toll.
Ja, es ist genau das, die Leute holen sich die Stadt zurück, hatte ich auf der Ecke zumindest das Gefühl. Es war einfach schön zu sehen, wie jeder einfach über diese Straße so sprang und das einfach der Platz, also was man auch auf so einem Platz, wo so ein Auto steht, auch so alles machen kann, ne? Also in Japan wohnen da drei Leute. Aber es ist eine andere Geschichte. aber ja, also wo sind wir? Ich gehe gerade am Sneaker-Flohmarkt vorbei, an so einem Pop-Up-Design-Markt. Aber was mache ich bei den besten Angeboten? Du weißt, was jetzt kommt, ich esse.
Ja, das ist auch okay. Das ist auch okay.
Also gestern Abend, wie gesagt, noch irgendwie vorm Regionalexpress in München Ostbahnhof irgendwie und jetzt irgendwie sitze ich in dieser perfekten Pariser Gasse, so in dieser Kulisse, also die wirklich dann so ist. Ich bin tatsächlich zu einem der ersten Restaurants zurückgegangen, die ich dann auf dieser Zubringerstraße da gesehen habe, weil die nur knapp vom Kanal entfernt waren. Ja, und sitze halt in dieser klassischen Pariser Häuserzeile mit diesen Oldschool-Fensterläden irgendwie unten auf der Straße in so einem kleinen Lokal an so einem Zweiertisch, in dem Fall ich alleine und ist halt irgendwie, wie hieß der Laden? Der Laden hieß Les Enfants Perdus. Ja, Les Enfants Perdus. Mhm. Einer von vielen kleinen idealistischen Restaurantläden da. Ich habe da, was war das? Ceviche mit Walnuss-Weincreme gegessen. Also kann man auch mal machen, so zum Brunch, ne, sag ich mal. Dezente Algen noch oben drauf. War aber auch gar nicht so teuer, wie es jetzt klingt. Also einfach mega geiles Essen für nicht den Wahnsinnspreis und das alles halt knapp nach der Ankunft. Ich war da schon befriedet. Also da hat sich eigentlich schon alles. Ich war glücklich. Ich war glücklich, Michael. Das sage ich auch nicht so oft.
Aber ich finde, es gibt auf manchen Reisen gibt es so Momente. Also was du jetzt so erzählst, die ersten Minuten, weißt du, mit dem Nachtzug da entspannt ankommen und dann gleich an so einem tollen Ort wie dem Canal Saint-Martin rauskommen und direkt gut essen und das in den ersten Stündchen. Man könnte schon fast zurückfahren.
Ja. Ja, ja.
Es gibt so Momente, wo man denkt, wow, das war ja jetzt schon alles fantastisch.
Ich war dankbar. Es ist genau dieser Moment bei Reisen. Es gibt manchmal einen gegen Ende, aber vor allen Dingen am Anfang dieser eine Moment, wenn man sagt, eigentlich habe ich mir jetzt nichts genauso vorgestellt, aber eigentlich bin ich gerade da. Ich habe jetzt gerade so, dass es jetzt endet gerade irgendwie die Anreise, die auch nicht alles andere als schlimm war. Mir ging es verdammt gut in dem Moment. Ich wäre auch fast zwei Wochen da sitzen geblieben. bin ich aber nicht. Das ist dann doch zu reizvoll, wenn man noch, allein die Liste von Weltsehenswürdigkeiten in Paris ist ja schon der Wahnsinn. Und ich habe gerade den schönsten Ort der Welt gefunden, der jetzt in dem Sinne nicht auf dieser Liste steht. Weißt du? So. Mhm. Und das treibt einen dann doch wieder aus dem Sitz, muss ich sagen. Ja. Hast du irgend noch so ein Viertel, so ein Geheimtipp-Viertel oder so? Also irgendwas so, wo du sagst, wow, irgendwie? Weil.
Was ich besonders toll finde, ist ein Viertel, was man vom Namen her erstmal kennt und dann vielleicht erstmal abwinkt, Pigalle. Also das Pigalle war früher so das Rotlichtviertel von Paris, ist es teilweise auch heute noch, ne? Okay. Aber so der Süden von Pigalle ist mittlerweile so ein Hipster-Bezirk. Ne? Das ist so ein Ort, der ist so zwischen der Metrostation Pigalle und Saint-Georges und Planche. Das sind so die drei Metrostationen. Da kann man, das sind so nur ein paar Straßen. Und viel mehr cool als da geht gar nicht, ne, in Paris. Da kannst du auch einen halben Tag oder Nachtleben, die ganze Nacht verbringen. Tagsüber erstmal schön, wie überall in Paris. Ne, es ist vielleicht jetzt nicht so sauber geleckt wie jetzt auf den Hauptstraßen, aber da in Südpigalle ist es so ein bisschen dirty und ab und zu riecht es ein bisschen nach Rotlichtviertel, ne, und riecht so viel nach Zigaretten. Und das, was du vorhin gesagt hast, das glaube ich, das war auch Gras, da läuft man auch mal durch ein Wölkchen durch. Der Boulevard Clichy ist noch um die Ecke. Boulevard Clichy, da ist es Moulin Rouge. Und diese ganzen Sexshops.
Ne? Ja, okay.
Das ist die Ecke. Also, wer noch nicht da war, ich finde, man kann ja mal vorbeilaufen. Da hat man es mal gesehen, das Moulin Rouge und das Drumherum und das Viertel. Aber man muss da nicht extra hinfahren. Aber wenn man schon mal nach Südpigalle fährt, kann man den Schlenker auch noch machen. Da sind vielleicht eine Viertelstunde, das kann man einfach mitnehmen. Und früher saß da in Südpigalle, ich glaube, Sopi, sagen die Pariser und Pariserinnen, South Pigalle, das klingt dann cooler, also in Sopi. Und in Sopi, das war früher halt auch Rotlicht, ne? Aber aus den ganzen Sexshops und so wurden jetzt über die letzten 10 Jahre coole Bars, Restaurants, Modeboutiquen. Und da gibt's dann auch alles so wirklich so angesagte Designer, die auch da gestartet sind und dann immer größer wurden und dann auch für die großen Labels Sachen gemacht haben. Frankreich, Paris sowieso die Modestadt überhaupt, ne? Und da ist viel Neues entstanden in den letzten Jahren. Da gibt's mega schöne Läden. Da sind auch so Läden, also wo es neue Sachen gibt, aber auch so viel, was ich toll finde, so Vintage-Läden. Und da gibt's auch Vintage-Mode, so alte Chanel-Sachen. Weißt du, die so wirklich so, wo du denkst, so, wow, das gibt's noch. Die kosten dann auch manchmal halt dann auch viel, viel mehr als neues Zeug. Aber das ist natürlich, wenn man was Besonderes sucht, findet man dort Sachen. Aber es gibt auch so Flohmarktzeug, sag ich mal. Ne? Es gibt auch Läden, die so ein paar Schätze haben, die nicht so teuer sind. Also das Viertel, klar, dann abends die Bars und Clubs sind ganz großartig. Also das kann ich nur empfehlen. Und was ich dort, wenn wir schon bei Essen sind, ne? Wir sind ja in einer der besten Essensstädte überhaupt. Ja. Bouillon Pigalle. Bouillon Pigalle. Ich will dazu sagen, Bouillon, früher, so ganz früher, also noch vor uns, Jochen, so um
richtig lange her.
Also um 1900, ne? So zwei, drei Jahre, bevor wir zwei geboren wurden. In Paris war der Begriff Bouillon-Restaurant so ein ganz normaler Begriff. Das waren so Restaurants, die haben meistens in so großen Sälen, die haben so bezahlbare Bistro-Gerichte angeboten. So ein bisschen für die Mittelschicht. Das war das Normale. Ne? Da ist man hin und hat Mittag gegessen. Gutes Essen für ein bisschen weniger Geld. Das ist über die Zeit verloren gegangen, ne? Diese riesen Dinger. Aber es gibt noch so ein paar, die auch so noch so ein bisschen Belle Epoque-mäßig aussehen. Ne? Das Cartier zum Beispiel ist so das berühmteste. Das ist sogar am Gare de l'Est, da wo du ausgestiegen bist, gibt es so ein Cartier, also so ein Bouillon-Restaurant. Das gibt es dann, glaube ich, noch in Montparnasse und noch irgendwo. Und das Bouillon Pigalle, das ist so ein relativ neues. Und durch das hat auch so ein neues Konzept. Dann kommt so langsam in Paris auch offenbar so dieser Boom zurück, so seit 5, 6, 7 Jahren. Das heißt, du hast großartiges Essen zu einem kleinen Preis. Also Paris ist eh teuer und das Essen ist natürlich teuer. Aber da kannst du zum Beispiel, gerade mittags, ist halt so der Tipp, du kannst keinen Tisch reservieren. Die Leute stehen da um 12 Uhr. In Frankreich wird ja mittags Punkt 12 gegessen. Ne? In Paris auch, am besten. Also wenn du irgendwann um 3 in ein Restaurant gehst, dann gucken die dich an, als hättest du nicht mehr alle, als wärst du balla. Passiert ja manchmal so auf Reisen, dass man irgendwie zu spät irgendwie merkt, ich habe lange geschlafen, spät gefrühstückt und man geht dann spät zum Mittagessen. In Paris ist das manchmal echt schwierig, wenn man in die besonderen Restaurants will. Und in diesen Bouillon-Restaurants geht man am besten um 12 hin, dann gehen da die Türen auf und dann suchst du halt schnell einen Platz. Ne? Das gibt es dann auch abends, da muss man dann aber wahrscheinlich ein bisschen länger anstehen. Aber mittags lohnt sich das, also Bouillon Pigalle, und dann hast du halt so französische Klassiker, ne? Also Steak Tartare, Steak Haché, aber auch Fisch, aber auch Vegetarisches, ne? Und das alles in so großen Sälen, rote Sofas, ne? Du hast diese tollen alten Lampen, die da runterhängen, so dieses der Boden, weißt du, so die schwarz-weiß gefliest, weißt du, so ganz klassisch. Ja. Diese eine Richtung ist so typisch so Bistro-Style. Und ja, helles Holz, helle Farben, bordeaux-rote Sofas und wirklich tolles Essen dazu für einen bezahlbaren Preis. Also das findest du alles so in Pigalle.
Alright. Da bin ich froh, dass ich gefragt habe. Ey.
Ja.
Cool. Da weiß ich, was ich nächstes Mal mache. Nee, es ist tatsächlich, es war, ja, mega. Also ich,
was ist, mir, das ja. ist ja in Paris, wir werden wahrscheinlich 10 Folgen Paris machen.
Ja, ne? Wahrscheinlich schon.
Weil wir, ja. ne, weil wir uns gegenseitig noch fragen, wie fandst du das, wie fandst du das, wir haben ganz viele Geschichten und ganz viele Viertel halt haben. Aber ja, ist mal spannend, was heute bei rauskommt. Ne?
Ja, voll. Also wie gesagt, ich gehe weiter auf meinem naiven, lusterfüllten Spaziergang sozusagen.
Du und, flanierst, du alter Flanierer.
Ich flaniere, das war das Wort, ich flaniere. Ja, ich flaniere. So, ich flaniere, Alter. Ja. Und das habe ich relativ lange gemacht da am Kanal Saint-Martin. Ich stimme aber auch zu bei dem, was du gerade gesagt hast, dass Paris auch einfach eine Stadt ist, also eine Großstadt. Also ich gehe jetzt weiter in Viertel zum Beispiel, das wird uns gleich beiden vom Namen her sicherlich ein bisschen mehr sagen, was auch ein größerer Name ist. Aber der Weg dahin, klar, führt durch eine Großstadt. Das heißt, ich gehe auch mal 10 Minuten lang über einen großen Platz oder so und gehe auch mal irgendwie an der Ecke lang, wo es ein bisschen dreckiger ist oder so. Das ist so. Ja? Also Paris ist eine Stadt der Gegensätze, wie jede große Stadt. Und gerade in Frankreich ist ja sehr, wird die Kluft zwischen Reich und Arm ja auch nicht gerade kleiner, würde ich mal sagen. Nee. Ja. Und das sieht man. Und das merkt man. Ich glaube, in Sachen Sicherheit ist aber nur mitzunehmen, wenn du jetzt irgendwie, das ist jetzt nicht total extrem, verhalte dich aber nicht dumm. Also überleg, wann, wo und wie du irgendwo langläufst. Und wenn du das irgendwie mit einem gesunden Menschenverstand machst, dann kommst du gut klar. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit durch ein malerisches Gemälde irgendwie von der Seitengasse läufst. Diese Viertel gibt's. Ne? In einem waren wir, oder in zwei waren wir jetzt ja sogar schon so. In eins kommen wir jetzt rein, aber die Wege dazwischen sind einfach eine Großstadt. Die aber auch nicht, wie gesagt, ich habe auch da um diese beiden Bahnhöfe rum, ne? Gare de l'Est und Gare du Nord. Das ist auch Bahnhofsviertel, ne? Das heißt, es kann auch ein bisschen assi sein an ein paar Ecken. Also da gab es eine Straße, weiß ich noch, bin ich irgendwie langgezogen, nachdem ich ausgestiegen bin aus dem Zug. Und dann bin ich irgendwie da halt von 2 Minuten an 3, 4 internationalen Restaurants vorbeigegangen, wo ich sofort wusste, da gibt's gutes Essen. Das war jetzt nicht schick, aber da wusste ich halt so, da sitzen dann halt wirklich, das ist ein chinesisches Restaurant, wo es dann chinesisches Essen gibt. Oder halt afrikanisches, Mexikaner, aber wo du merkst, das ist jetzt nicht irgendwie so ein eineuropäisches Essen, sondern das war irgendwie real. Und das hast du natürlich dann auch mal in kleineren Buden, die auch günstiger sind in Ecken der Stadt, die nicht so malerisch sind wie andere.
Ja. Aber ich finde es gut, dass du es gesagt hast, weil es genau da ist. Paris, ne? Man hat die Bilder im Kopf, ne? Sieht ja immer aus wie so ein Museum. Ja. Aber es ist halt zwischendrin auch nur so eine raue Stadt. Da pulsiert das Leben, ne? Also und alles Leben. Und ich finde genau das unfassbar spannend, dass du dieses Belle Epoque-Schöne hast, ne, diese Geschichte hast, aber halt, dass, wenn du durch die Straßen läufst, du hast die französische Rapmusik, ne, du hast Menschen aus aller Welt da, die da leben und diese Stadt beeinflussen und das finde ich super, aber wie gesagt, also gerade wenn man nachts unterwegs ist, sollte man wie in jeder großen Stadt auch in West- und Mitteleuropa halt oder auf der ganzen Welt halt gucken, wo man so ist und wo man so hinläuft. Ne? Also kriminalitätsmäßig, je nachdem, wo man in Paris ist, hat man die gleichen Probleme wie jetzt in Berlin, in Hamburg, in Madrid und Athen. Ne? Das ist das gleiche Ding. Ist kein Museum.
Nee, ich gehe mal weiter. Also ich sag mal so 15 Minuten durch ungefähr so ein Stadtbild, wie wir es gerade so beschrieben haben. Normale Stadt mit allen Reizen, so die es auch so gibt von einer Großstadt, von einer Metropole, die Paris ja definitiv ist. Noch mehr als Berlin in Deutschland vielleicht sogar, würde ich jetzt mal sagen. Kommst du irgendwann in diesem Viertel an, das ich schon andeutete, Marais.
Ah.
Jo, also und Marais ist so ein Ding,
toll. Ja.
Wenn du sagst, wo ist ein schönes Viertel, da werden relativ viele Leute sagen, Marais gehört dazu, definitiv. Und das, da sind auch andere Touristen, also mehr als jetzt zum Beispiel in Saint-Martin, als ich das zumindest so wahrgenommen habe. Und mir wird auch relativ schnell klar, warum. Denn also das ist halt Paris. Ne? Also Paris ist halt nicht eben so, oh, das ist ja eigentlich ganz nett, aber jo, sondern das ist halt einfach top-notch, das ist dann halt so Champions League. Also wenn es um Platz geht, dann ist das halt der Platz. Wenn es um eine Kirche geht, ist es die Kirche. Ich sage jetzt mal einen Platz, den ich kaum aussprechen kann, aber ich habe nachgeguckt. Place de Vosges. Ja? Ich glaube, das wird sogar ausgesprochen. Place de Vosges geschrieben sozusagen. Ne? Place de Vosges. Gilt als einer der schönsten Plätze in Paris und ich weiß warum. Also ich bin da raufgegangen. Unglaublich. Du gehst durch so ein, der ist jetzt nicht eingekreist von Wohnungen sozusagen. Ne? Also sonst wäre es auch kein Platz. Merke ich gerade, wo ich sage. 17. Jahrhundert entstanden. Und zum ersten Mal wurden da damals, also zum ersten Mal in Europa zumindest, wurden auf allen Seiten des Platzes auf der Grundlage von so einer einheitlichen Planung die gleich geformten Häuser gebaut, also dreigeschossige Häuser mit so Arkaden im Erdgeschoss. Also will sagen, so diese Halbtunnel vor Gebäuden, säulengetragene Tunnel. Du weißt, was ich meine, ne? Dass ja, du so einen halben Tunnel hast. So. Und du gehst da drauf und denkst so, das kann nicht wahr sein, das ist eine Filmkulisse. Weil der Platz ist erstmal groß, relativ groß, hat viel Grünfläche in der Mitte, alles relativ symmetrisch so aufgebaut, so Wege, die so in die Mitte führen. In der Mitte dann ein Springbrunnen natürlich, ne? Ein schöner Springbrunnen. Drumherum diese wunderschönen Häuser überall. Riesige Bäume spenden so Schatten auf dem Rasen und wie gesagt, ist Sonntag, Sommersonntag oder Sonnesonntag, eher ist ja noch Frühling. Die Menschen tummeln sich da drauf. Es ist einfach wunderschön. Ich meine, an dem Platz haben schon diverse Schriftsteller und große Politiker gewohnt, weil wer hat, der geht dahin. So, ne? Also ich sag mal, so mit meiner Kohle wird das jetzt ein bisschen schwierig da, mir eine Besenkammer zu mieten, aber wer die Kohle hat, ich kann verstehen, dass man dahin zieht.
Ne? Ja. Alter, also, es ist traumhaft schön. Und das Tolle ist, man braucht ja gar keine Kohle. Du kannst dich ja mit einer Decke da einfach hinsetzen und einfach mal gucken.
Korrekt. Ja. Und da sitzen die Leute. Da waren die Leute. Und es war halt, ja, es war einfach ein verdammt schöner Sonntag. Ich irre da so umher, guck mir die Szenerie an, gehe durch eins dieser Tore sozusagen wieder raus, bin auf einmal auf so einem Flohmarkt gelandet, aber halt kein schäbiger, also einfach so ein schöner Flohmarkt. Du weißt, was ich meine. Denkst du, hups, wo bin ich denn jetzt? Wieder eine andere Realität. Geh so ein paar Meter weiter. Was ich ganz cool fand, praktisch daneben, also echt nur so, lass es 1-2 Minuten weit weg sein, deutlich kleiner, aber wesentlich ruhiger, also eher so ein üppiger Innenhof, aber so hat mich so eine kleine Version dieses Platzes erinnert, ist der, jetzt wird es nochmal schwer von der Aussprache, Jardin de l'Hôtel Sullier. Ja, also ein Garten des Hotels Sully, so sagt man es. Jardin de l'Hôtel Sully. So, gehört offensichtlich zu so einem Hotel, so eine historische Art von Hotel, die offensichtlich auch eine eigene Kategorie hat, habe ich mir so ein bisschen angelesen dann so auf dem Weg. Und ist einfach eine kleine Version von diesem Platz, also beziehungsweise halt ein kleiner Platz einfach und Idylle pur. Also es war wirklich, nochmal, Sonntag, Paris, Sonne, Jochen kommt an. So ein riesiger alter Baum an der einen Wand, so links von mir, der wächst schon so die Mauern hoch, ganz urig. Auf dem Rasen darunter übt, wie bestellt, so, ich weiß ganz genau, so ein kleines Mädchen in so einem rosa Sonntagskleid Seilspringen. Dann spielt da so ein kleiner Junge mit seinem Ball und Mama liest ein Buch auf einer Decke. Paris, ich bin da.
Alter.
Das ist, ich weiß noch, so rechts an der Mauer im Schatten saß so ein Student, glaube ich, hat noch was gelesen, weißt du, so, es war so. Was denn noch, Leute? So, also so ein Blick, also so ein paar Minuten. Ja, so ein Blick wie ein Gemälde. Mhm. Ganz einfach.
Ja. Also ich kann dir da am Place de Vosges, keine Ahnung, wie es heißt, glaub, Vogesen. Ich glaube, das ist übersetzt, heißt es auf Deutsch Vogesen, ich weiß es gar nicht.
Das ist doch eigentlich, Vogesen ist doch eigentlich so ein Gebirge, ne? Also ja, so eine Landschaft an der deutschen Grenze.
Ja, die Vogesen. Keine Ahnung, ob es das wirklich ist, aber ich glaube, das ist es. Aber da gibt es drumherum in diesen Bögen, was du erzählt hast, gibt es so zwei, drei Cafés.
Okay.
Wenn ihr da seid, das ist natürlich, da kostet der Kaffee, ist wirklich, wirklich teuer. Und die kleinen Törtchen sind auch teuer. Aber da gibt es so alte Grand Cafés, die es auch schon seit 200 Jahren, seit es diesen Platz gibt. Ne? Da sind so Arkaden, ne? Du läufst ja so durch, das ist auch so überdacht dann teilweise in diesen Gängen, in diesen, wie nennt man diese Gänge da, mit diesen, also die überdachte Gänge, die in dieses Gebäude reingebaut sind. Und da gibt es so Cafés. Wenn ihr mal 15 Euro übrig habt, ne, einfach da mal so mit reinsetzen. Das ist völlig überteuert teilweise, aber da guckst du auf diesen Platz, fand ich grandios. Ne? Da kostet der Kaffee auch ewig viel und das Törtchen viel, aber allein für das Gefühl war es das wert.
Oh Mann, ey. Ja, das war wirklich ein verdammt schöner Ort. Wie gesagt, ich bin dann auch so ein bisschen rumgehört, habe mich dann in diesem Jardin, in diesem Garten da von diesem Hotel dann auch ein bisschen aufgehalten, weil es einfach so malerisch war. Und habe dann aber so ein bisschen, habe ich so, kennst du ja, ein bisschen Zucht zum Tor, habe ich dann ja doch, habe gesagt, ich möchte jetzt dahin, wo die Knaller sind. Also ich bin da ja auch ein bisschen naiv, das weißt du, ne? Ich bin so Paris-Eiffelturm. Jojo will Eiffelturm.
Es ist ja auch ein Knaller.
Es ist so absurd. Es ist einfach ein Turm, der ja jetzt nicht die massivste auf ist, ist jetzt tausendmal erzählt, es tut mir leid, aber es schießt durch einen durch, wenn man ihn dann sieht. Es ist so, diese Stadt ist halt wunderschön, historisch, ist relativ, ich würde jetzt nicht sagen flach bebaut, aber es hat so alles so eine Höhe und dann kommt dieses Monstrum aus Stahl gefühlt und es macht überhaupt keinen Sinn und es passt genau rein. Ja. Absurd. Absolut.
Und ich glaube, genau das, was du ja sagst, ne? Die Stadt ist ja so alt und so angelegt, dass da in der Innenstadt, also es gibt ja so Viertel in Frankreich, die sind auch hochmodern und dann gibt es auch Hochhäuser. Mhm. Aber die Altstadt, und die ist ja relativ groß, da sind die Gebäude wirklich nicht hoch. Und deshalb ist natürlich dieser Eiffelturm dann in dieser Szenerie, in diesem Bild so beeindruckend, weil es ist auch drumherum, wenn man da rumläuft, auch so wunderschön.
Ja, ist es auch. Ist es auch. Ich bin da dann halt von der Ecke in Marais, bin ich mit der Metro da dann hingefahren, weil die einfach da war, die Station. Also direkt, also ich bin ja so geglitten, flaniert. Genau, da war es wieder. Ich stand auf einmal in der U-Bahn sozusagen. Es gibt so echt günstige Tagestickets da, also wirklich billig. Es gibt sogar so einen Deal, glaube ich, so wie ich es verstanden habe. Das war an dem Tag so, dass an gewissen Tagen, wo umweltverschmutzungsmäßig relativ viel los ist in der Luft, irgendwie werden die Tagestickets noch billiger gemacht. So habe ich es zumindest verstanden. Aber selbst ab davon, Leute, ein Tagesticket für die Metro, darum geht es nicht. Wer sich so einen Kaffee an diesem Platz da leisten kann, von dem Michi erzählt hat, der kann definitiv Metro da fahren. Ja? Das also, Leute,
der kann also tagelang Metro fahren. Da kannst für so du Metro ein kaufen, Törtchen.
Alter. Da fährst das Ding alleine.
Ja.
Aber vielleicht ist das jetzt nochmal der Moment zu sagen, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, wie gesagt, da muss irgendjemand im Rathaus von Paris, was nachhaltiger Verkehr in Städten und so irgendwie angeht,
mir ist
auf den Tisch gehauen haben.
Mir ist aber wieder eingefallen. Es ist tatsächlich eine Bürgermeisterin. Anne Hidalgo heißt die Frau. Und Anne Hidalgo ist seit ein paar Jahren Bürgermeister in Paris. Die will diese Stadt, und man merkt ja, dass sie es wirklich macht. Sie packt das an. Sie will die Stadt zu einer grünen Hauptstadt, einer grünen französischen Hauptstadt machen. Das ist sehr, sehr spannend, dass sie da vorweg geht.
Da muss erst wieder eine Frau kommen.
Wie so oft.
Ups, Entschuldigung. Vielleicht soll es davon ein paar mehr an Machtpositionen geben. Aber es ist tatsächlich so. Also ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt. Es gibt fast überall, also jetzt sicherlich nicht überall, aber schon viel mehr, als ich es aus vielen anderen Städten kenne, diese extra Spuren halt für Fahrräder und Roller und so. Also halt für so eine Art von Nahverkehr. Und das Schöne ist halt, ihr könnt das irgendwie euch sowas mieten und ihr sterbt dann auch nicht, weil es halt diese Spuren gibt. Also es ist ja nicht lebensgefährlich wie in Köln oder so, wo du immer denkst, gleich mäht mich einer um oder so, sondern du hast eine eigene Spur. So. Und es gibt sogar diese Apps. Also es gibt eine App, die ich wirklich empfehlen kann, die heißt Velib. V, E mit so einem Akzent drauf, L-I-B geschrieben. Und das ist eine App für öffentliche Leihfahrräder. Ist auch für Touris gedacht, easy zu bedienen. Und es gibt über 12.000 Radstationen in Paris und über 20.000 Fahrräder. Und das kostet pro Tag, Achtung, Tusch, 1,80. So.
Wow.
Ist ja nicht so richtig wenig, ne? Viel.
Nee, da kriegst du ja nicht mal ein Viertel Törtchen da im Café Marais.
Nee, also 8 Euro für eine Woche, das ist für dich, ja. Also du kannst so ein Ding essen oder 2 Wochen Fahrrad fahren. Kannst du dir letztlich aussuchen.
Ja, vielleicht fährst du doch Fahrrad. Oder? Wobei, das Ding war schon geil. Naja, once in a lifetime Törtchen, ey.
Kannst du da wieder runterradeln dann 2 Wochen lang für denselben Preis. Statt des zweiten Törtchens kannst du lieber 2 Wochen Fahrrad fahren. So, es gibt auch Apps für Roller, also die heißen Bird und Lime. Die gibt's, glaube ich, sogar auch in anderen Städten. Hat man vielleicht schon mal gehört. Ich, wie gesagt, für heute Metro, weil ich halt da einfach so völlig, wie soll ich sagen, ich bin ja auf diesem Flaniermodus irgendwie gerade durch Paris irgendwie und bin in so einer, ich stand auf einmal an der U-Bahn-Station halt, wie gesagt, und bin dann irgendwie durch die Stadt gerollt und bin ausgestiegen an der U-Bahn-Station und wieder einmal, der Jochen findet seinen Weg, du kennst ja meinen naiven Weg durch manche Touristenziele und eier da so aus dieser Metrostation raus, sogar an Tageslicht und stehe vor so einer Straße, die so riesengroßes. Du ahnst jetzt schon, was kommt, weil es ist wirklich eine riesige Straße mit gefühlt
Champs-Élysées vielleicht.
Ja, es fiel mir dann auch auf. So 8000 Spuren. Und gehe dann rüber bei Grün, was ich schön fand. Guck nach rechts und denkst, ups, da ist ja der Arc de Triomphe.
Da war es die Champs-Élysées. Höchstwahrscheinlich. Ja, lustig. Ja, aber du wusstest aber nicht, dass du da bist.
Natürlich
nicht.
Du kennst mich doch. Ich steige halt aus und dachte so, ich will dahin, wo Eiffelturm ist. Ne? So ungefähr, so meine Logik. Und der ist da irgendwie und dann war das da so und dachte ich so, ja geil, hab ich ihn ja auch mal gesehen. Kurz Foto gemacht, stell ich auch rein bei Social Media. Es gibt kein besseres Foto vom Arc de Triomphe. Ich glaube schon. Nein, aber auf jeden Fall bin ich da und gehe dann noch ein paar Blocks weiter und denke dann so, ja, da ist er dann. Der Eiffelturm. Ist schon krass.
Apropos Foto, ne? Du hast eben gesagt, du hast das schönste Foto vom Arc de Triomphe gemacht. Ich bin sehr gespannt auf das Foto. Der Eiffelturm, der sieht ja von jeder Ecke, wo man ihn sieht, auch anders aus. Also dadurch, dass man, wo man anders steht, hat der so einen, finde ich, so einen eigenen Charakter. Und es gibt diese eine Straße, wo diese ganzen geilen Instagram-Fotos vom Eiffelturm sind. Ich habe die auch zufällig gefunden. Das war wirklich, ich habe nicht danach gesucht. Aber das ist die Rue de la Université. Rue okay. de l'Université. Das ist eine lange Straße, aber am Ende Richtung Eiffelturm hat sie so Kopfsteinpflaster. Links und rechts halt traumhaft schöne so Hausmann-Fassaden, ne, so von diesem Architekt, wunderschön. Und dann lugt da der Eiffelturm raus, blauer Himmel. Ich habe da tatsächlich so ein Beauty-Shot gemacht, stelle ich rein, also für meine Verhältnisse, ne? Also was ich so kann. Ich kann nicht so viel an der Cam, aber das ist die Rue de l'Université, es ist wirklich sehr, sehr nett, von der Straße auf den Eiffelturm zu gucken.
Ich finde auch, das Ding sieht aus jeder Ecke anders irgendwie und spektakulär aus, und ich bin dann letztlich auch, weil ich dann endlich ja sozusagen auch in dieser wirklich, wie soll ich sagen, Klassiker-Ecke von Paris war, ne? Also Arc de Triomphe, Eiffelturm, an der Seine stand ich, da hat man auch einen schönen Blick auf das Ding. Irgendwie bin ich dann auch noch ein bisschen weiter flaniert und hab's einfach genossen, so. Und hab da ein Käffchen getrunken, das kann man ja immer gut da überall in der Stadt. Hab das genossen. Wie gesagt, nochmal, ne? Ich bin am ersten Tag meines Paris-Aufenthaltes, so. Und hab jetzt halt schon für mich dieses Thema Geheimtipp für mich gefühlt abgehakt, hab ein wahnsinnig schönes Film wie Marais gesehen, wie gesagt, Saint-Martin. Und bin jetzt halt, und mir fliegen sozusagen diese Main-Sites so zu. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich wahnsinnig viel Glück habe, sondern ich glaube, wenn man sich's gemütlich macht und eine Stadt einfach mal ihren Weg gehen lässt, also das tut, was man fühlt, wie ich halt viel laufen, nochmal laufen, irgendwo hinsetzen oder jetzt fahre ich mal schnell, jetzt nehme ich mal eine Metro oder halt ein Fahrrad, einen Roller, egal, dann kommt das schon alles zueinander. So, finde ich schon. Also eine gute Reise kennt manchmal auch ihren Weg einfach so, ne?
Ja, und wenn du von Weitem so einen Bezugspunkt hast wie den Eiffelturm, übrigens 4,6 Sterne bei Google, habe ich gesehen. wenn man so rumgoogelt, sind es meistens 5 Sterne. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn man irgendwann jemand findet, nur einen Stern gibt für das Ding. Wahrscheinlich jemand, der rauf wollte, aber es waren so viele Leute, die angestanden haben. Bist du hochgefahren?
Nein.
Ich habe das auch nie gemacht. Also
ich meine das nicht böse, so, aber wie gesagt, ich war ja auf Flaniermodus. Ich habe das, für mich hat sich das so ein Stadtbild eingefügt. Ich finde immer so, wenn man auf die schönsten Sachen rauffährt, sieht man sie ja nicht. Also das ist jetzt ein bisschen zu sehr banal, aber.
Nein, ich finde das gar nicht banal, weil ich mache das ja auch oft. So mein Eiffelturm, ich war auch noch nie oben, obwohl ich schon so oft in Paris war. Also es gibt ja tolle Aussichtspunkte in Paris, kommen wir wahrscheinlich noch zu. Bist du wahrscheinlich auch zufällig irgendwie gegengelaufen, gegen diesen einen Hügel da in Paris.
Hör auf.
Da sieht schon toller aus. Nein, da war immer viel los. Also da sind halt auch immer wie lange Schlangen. Und das ist ja für mich immer so ein Upturner, zu sagen, okay, da muss ich da jetzt nicht hoch. Aber mich hätte es interessiert, weil du hast ja auch schon getroppt, dass du die Mona Lisa angeguckt hast. Auf dem Weg sind wir ja noch.
Ich wollte ja gerade sagen, die langen Schlangen, wie man die umgeht, komme ich ja gleich auch noch zu. Aber ich komme jetzt mal zu einer Sache, die mich beschäftigt hat und die nochmal vielleicht auch, über die wir hier sprechen können, Michi, weil wir Reisen sind und weil wir kein rosarotes Reisemagazin sind, das irgendwie die ganze Zeit nur bombastische Blockbuster-Musik spielt, während es über Hügel fliegt und alles ist teuer und schön und perfekt. Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, die Stadt hat auch andere Seiten und so, also beziehungsweise ist einfach eine Großstadt. Ich habe ein Museum gefunden in meiner, da auf der Ecke tatsächlich. Ich bin da so reingelaufen sozusagen, weil ich dachte, was ist das denn für ein Areal? Weil das Areal direkt an der Seine liegt und ganz anders ist. Also ein modernes Gebäude, auf Pfählen, sehr unscheinbares, also nicht ein unscheinbares Gebäude, aber das Areal ist sehr, du merkst schon, ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Also halt ein sehr schöner Garten drumherum und sonst was. Und es war ein Museum, was mich massivst beeindruckt hat, aber mich auch mit einigen Fragen zurückließ.
Okay.
Und ich leg mal los, ja. Du kannst ja, vielleicht fällt dir da irgendwas zu ein. Das Museum heißt Musée du Quai Branly. Ja, Musée du Quai Branly. Da steht noch hinter der Name Jacques Chirac noch im ganzen Namen. Das ist ein ehemaliger französischer Präsident, der das Ding hochgezogen ist. Und ist das jüngste große Museum in Paris. So. Ich laufe auf dieses Areal rauf, gehe da rein. So. Es ist ein Museum, was mich einerseits massivst beeindruckt hat, aber nicht, oder sagen wir mindestens mit, oder sagen wir mit Vorsicht zu genießen ist oder so. Pass auf, ich will es mal genauer erklären, bevor du mich fragst, was ich da eigentlich rede. Es ist ein französisches Museum für außereuropäische Kunst. So. Und was soll ich sagen? Die Ausstellung hat mich zutiefst berührt. Also ich stand vor Kunstgegenständen, historische, indigene Kunst aus wirklich Afrika, Asien, Ozeanien, Süd-, Mittel-, Nordamerika, wirklich allen Ecken der Welt. Und diese Sachen werden dort ausgestellt. Also wirklich, also das ging teilweise bis nach Grönland, also indigene Völker, Menschen, die schon unglaublich lange, viel länger als uns zum Beispiel auf diesem Planeten sozusagen gibt. Da werden Sachen ausgestellt wie Masken, Speere, Schmuck, ganz schlicht ausgestellt, ganz würdevoll, ohne jede zusätzliche Dramatik oder so. Und mich hat das beeindruckt. Ja, kannst du noch folgen? Ja, du kannst noch folgen.
Ja.
Und ich habe selten selten in meinem Leben, wir sind ja beide auch viel gereist. Also ich war auch ein paar Mal in Afrika und so und hab das auch da erleben dürfen, was da kulturell halt abgeht und wie tief und wie alt und wie wundervoll diese Wurzeln dieser Völker da sind. Und ich habe selten, als ich Sachen betrachtet habe im Museum, und ich bin ja nicht wirklich der Museum-Nerd, so eine Wucht gespürt bei Sachen, die ich gesehen habe. Weil es echte Kunst ist, fantastisches Handwerk, fantasievoll, spirituell, wirklich Wahnsinn, was da an Masken irgendwie und so zu sehen ist. Also wirklich toll. Und wirklich tatsächlich rund um den Erdball, Westafrika, Ostafrika, Südsee, ganz spannend und so weiter. So. Du verstehst, man sieht Gemeinsamkeiten, man sieht Unterschiede zwischen diesen Sachen und man sieht vor allen Dingen auch, und das fand ich so romantisch, das ist die eine romantische Sache an der Sache, dass man die Welt praktisch so geordnet sieht oder so, also man sieht Sachen, wie die Welt eigentlich ist. Also die Sachen sind an verschiedenen Ecken dieser Welt entstanden und jetzt sind wir auch gleichzeitig beim Problem. Denn die meisten Sachen in diesem Museum, fiel mir irgendwann auf, sind da, weil Frankreich, wie auch Deutschland, wie auch Großbritannien, Kolonialmächte sind. Das ist ein ethnologisches Museum. Steht dadurch auch, habe ich dann gemerkt, durch Recherche irgendwie, du weißt, ich entdecke Orte gern und recherchiere erst danach, weil ich das spannend finde, naiv etwas zu entdecken und dann was rauszufinden. Deshalb habe ich das auch rausgefunden. Das war auch wichtig, dass ich es rausfinde. Und diese Debatte denke ich erst, seit ich in diesem Museum war. Das heißt, ich bin hin und her gerissen. Vieles, was diese Kolonialmächte haben und besitzen, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und so, kommt halt aus Afrika und wurde dort mitgenommen, obwohl die Leute da gar keinen Bock drauf hatten in Afrika, dass das mitgenommen wird. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, ich finde es ganz großartig, dass du bewusst oder unbewusst gesagt hast, Frankreich, Deutschland, Spanien sind Kolonialmächte. Und wenn es auf Kunst geht, aber halt auch auf andere kapitalistische und Wirtschaftsdinge, ist das auch immer noch so. Das führt jetzt aber zu weit. Wir bleiben mal einfach bei der Kunst, ne? Also das ist das, was man in diesem Museum sieht, so beeindruckend sie sind, ist meistens einfach Beutekunst.
Ja, ne? Raubkunst.
Raubkunst. Ja. Ne? Und Frankreich hatte Kolonien in Afrika, in Asien, in Südamerika, überall auf der Welt. Und natürlich haben die Franzosen und Französinnen Kunst zusammengetragen aus diesen ganzen Ländern. Und wir haben das Problem auch in Deutschland. Ne? Also wir waren zwar nicht lang Kolonialmacht oder sind nicht lang Kolonialmacht gewesen, wir haben nur so 30, 35 Jahre, aber wir haben auch aus Afrika ganz viel Kunst in deutsche Museen geholt. Schon seit den 60er Jahren gibt es ja Diskussionen drum, ob das denn so richtig ist, aber erst in den letzten Jahren ist diese Debatte, die sehr aufgeschoben war über die Zeit, richtig angestoßen worden, auch politisch angestoßen worden, dass Kunstschätze in die Länder zurückkommen, weil es gibt manche Länder, die haben diese Kunst aus ihren eigenen, von ihren eigenen Künstlern, Künstlerinnen noch nie gesehen. Und in Deutschland oder in Frankreich verdienen Museen oder Händler, Händlerinnen Geld damit. So. Auf der einen Seite ist es natürlich total spannend, solche ethnologischen Museen sich anzuschauen, wo man total viel lernt und auch viel, in Paris ist viel über Afrika, über Asien lernt, über die Kunst.
Ja.
Und auch viele Eindrücke gewinnen. Ne? Das macht dir, du hast ja eben gesagt, das hat was mit dir gemacht.
Total.
Ne? Ja. Man kommt da nah dran, man denkt darüber nach. Und das ist auch gut und gleichzeitig ist es halt total wichtig, dass dieses Thema, also koloniale Raubkunst, Beutekunst, dass man das aufs Tablett hebt. Das können wir jetzt in diesem Podcast in 2, 3 Sätzen gar nicht vertiefen. Ich weiß aber, eine Kollegin von uns, Journalistin, Annabel Steffes-Halmer, ich glaube Deutsche Welle, die ist da sehr, sehr in den letzten Jahren zur Expertin geworden, beobachtet das. Wir stellen euch einfach einen Link in die Shownotes.
Ja, das ist gut.
Ich glaube, man muss sich da tiefer reinlesen. Und ich glaube, es ist aber total wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Und dass es da halt so eine Art Zeitenwende halt auch gibt.
Ich würde mal sagen, ich versuche es jetzt irgendwie, weil es gibt jetzt ganz bewusst keine, die perfekte Antwort darauf oder so, die ich geben kann auf die Fragen, die ich so mit mir rumtrage. Ich sage nur eins, was mir ganz sicher ist, ich verneige mich erneut vor dieser Kunst aus all diesen Orten, die ich gesehen habe. Sei es jetzt Benin, sei es die Südsee, was auch immer. Es ist unglaublich, wenn ihr euch einfach nur virtuell damit oder im Netz oder was auch immer, setzt euch mal damit auseinander, was da, also dieses Handwerk, die Fantasie, die Religion, der Schmuck, fantastisch. Also einfach nur, ich möchte jetzt einfach nochmal sagen, Props raus so, also unglaublich, ne? Also, aber ich gehe halt mit den anderen Gedanken da raus und stehe halt mit all den Gedanken, die wir gerade formuliert haben, dass das eigentlich auch im Grunde schon eigentlich nicht in Ordnung ist, dass das halt alles in Europa liegt und nicht da, wo es eigentlich hingehört oder wo es herkommt, stehe ich auf einmal wieder in Paris Und gehe da halt raus und stehe wieder da und stehe in diesem Garten von diesem Museum, der tatsächlich recht schön ist, und gehe halt raus und stehe an so einer Straße und sehe wieder auf dieses alte, gebaute Paris und den Blick der Eiffelturm, der da so rauslugt und so, und stehe halt einfach in dieser Stadt, die für mich ja sowieso schon immer ein kultureller Schmelztiegel war und jetzt irgendwie noch mehr ist. Es hat irgendwas in mir ausgelöst und ich nehme mir den Luxus raus, in unserem Podcast in der sonst wie vielen Folge zu sagen, es löst viel in mir aus. Ich habe mich damit mit vielen richtigen Sachen beschäftigt, mit einem Diskurs, der sehr wichtig ist, und das ist immerhin passiert. Und das nehme ich jetzt einfach mal mit. So,
ne? Ja, und dafür ist Reisen ja toll. Also wir sagen das ja immer, ne? Es macht nicht dümmer. Ne? Und wenn man nur Impulse kriegt, wo man vielleicht dann nach der Reise oder während der Reise sich mal ein Buch schnappt oder mal im Netz googelt und sich damit auseinandersetzt. Ne?
Ja. Also, ja, jetzt tatsächlich bin ich fahre dann mit der Metro, sage ich ganz ehrlich, zu meinem Hotel an der Gare du Nord, weil mein Tag ist wirklich durch, ich bin so viel gelaufen, Alter. Die schönsten Schmerzen der Welt sind die Fußschmerzen abends auf dem Zimmer bei einem Citytrip, finde ich. Das ist einfach toll. Wenn du auf deinen Schrittzähler guckst und denkst so, fucking hell, was bin ich denn gelaufen?
Manchmal völlig abgefahren, oder? Ja, man hat es gar nicht gemerkt.
Ja, ist wirklich, also man macht ja fast Screenshots von der Zahl, aber nein, das ist wirklich, ich war geschafft. Mir ging es super. Ich habe den Tag so lange genossen, weil ich halt ausgeschlafen in den Tag reinging. Ist meine erste Nacht im Hotel, wie gesagt. Hab dann tatsächlich in diesem Neni da gegessen, in dem Restaurant, und hab dann so ein, ach, saß da einfach so mit so einem, selbst ich habe einen Rotwein getrunken, macht man in Frankreich so, du weißt, wie wenig ich trinke. Ja. Und hab da gesessen mit dem Weinchen, guckte so rauf und dann wehte tatsächlich aus dem Fenster raus, guckte so eine Frankreich-Flagge auf dem Gare du Nord, auf dem Hauptbahnhof da, und dachte so, wow, Alter, what a day, was für ein Tag. Danke.
Wow.
Was noch aussteht, mein Freund, ist ja die Mission, die ich schon angekündigt habe.
Ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
Du hast es ja nie gemacht. Und es ist tatsächlich, es ist tatsächlich die einzige Mission, die meine feste Mission war auf diesem, das ist ja letztlich ein Wochenendtrip, den ich gemacht habe. Ne? Es ging um eine Nacht und zwei Tage. Ich bin an dem Abend dann abends zurückgefahren. Ich hatte nicht viel Zeit, aber es ging. Es war entspannt. Und hatte halt dieses eine feste Date. Das war halt die Mona Lisa. Ich hatte ein Date mit der Mona Lisa im Louvre. Berühmtestes Gemälde der Welt, im berühmtesten Museum der Welt, das kann man ja einfach mal auch mal so sagen. Und hatte mir ein Ticket eine Woche vorher gekauft, geht natürlich alles online, Einlass 9 Uhr, ab 9 Uhr, das war dann Montagmorgen so in 15 Minuten Blöcken, habe ich natürlich 9 Uhr gleich genommen, weil ich dachte, wenn wenig Leute da sind, dann ja wohl dann. Und es lag richtig, also war natürlich stressig morgens, du weißt, ich bin ja immer zu spät. Aufgestanden, ja. Danke.
Ich wollte das gar nicht so groß machen.
Es kam dann doch aus dir raus,
Musste es irgendwie beschädigen, ja, auch wenn es alle wissen.
Das war diese Michael-Sekunde, wo er sagt, ich sage eigentlich nichts, und dann doch, ja, ich sag's ja.
Es ist aus mir rausgeplatzt, es tut mir leid, es ist menschliche Schwäche. Ich müsste eigentlich drüber stehen, ich müsste eigentlich auf so einem Wölkchen über dir herschweben und sagen, ja, lass den Jochen, ist alles gut, aber ging nicht. Sorry, ich muss auch noch lernen.
Ja, habe ich verdient. Ich habe es herausgefordert. Ich habe dir den Ball ja auf den Elfmeterpunkt gelegt. Also von daher
ist es gut. Und den Fußball dreh ich sofort drauf. Ne, wenn ich Fußball sehe, muss ich ihn treten. Und das weißt du. Eigentlich ist es total passiv-aggressiv von dir gewesen, mich in diese Situation reinzubringen. Danke, Joch.
Wir können das jetzt nicht ausweiten, die Leute, da hören Menschen zu. Also ich stell dir einfach mich vor, so ein bisschen so, ne, morgens ein bisschen stressiger. Ich habe dann ja auch schon ausgecheckt, habe meine Sachen irgendwo hingestellt, weil ich ja den Tag über unterwegs sein wollte. So. Und ich stehe in der U-Bahn, steig aus, gehe ein bisschen schneller und kauf mir ein Croissant in irgendeiner Ecke, da in so einer Straße. Gott, sind die gut, die Croissants. Fuck. Also ich darf das ja nicht so auf Worten lassen, aber mein Gott, sind die gut. Also wie ein Croissant auch funktioniert, wird einem dann ja auch eigentlich erst klar, wenn man den da so isst. Muss ich sagen. Ihr könnt meinen Weg zur Mona Lisa auch sehen. Ich habe das versucht, das ein bisschen mitzufilmen, wie so ein Influencer mit so Stories, meine einzelnen Etappen zur Mona Lisa.
Du warst der Typ, der in diesen alten Reiseführer in der Hand hatte und immer nach oben geguckt hat. Ne?
Ich hatte eine V8-Kamera mit und habe da mit so einer Analogkassette, bin ich jetzt seit einer Woche überspielen auf Instagram, dass ich das da hochladen kann.
Ja, zu Hause auf Longplay. Wenn ihr ein bisschen jünger seid als wir, was wir hoffen, dann googelt mal die ganzen Begriffe. Ne? War cool früher.
Ja. Also, ja, genau. Irgendwann war das mal cool. Ich weiß, die Stadt spuckt mich so aus, so eine Straße. Ich gehe auf diesen riesigen Museumskomplex zu, aufs Louvre, großer historischer Bau. Dann irgendwann über so einen riesen Innenhof sozusagen. So, allein der war schon ein Ereignis. Gehe aber gehe rein in den Innenhof, gehe gerade rüber, gehe aus dem anderen Tor wieder raus und sehe dann endlich dieses gläserne Dreieck, was so aus dem Boden rausragt. Dieses ikonische Bild vom Louvre, weißt du, diese Architektur. Denn das Louvre ist ja der Louvre. Sagt man der Louvre? Ich glaube der Louvre, ne?
Ja.
Der Louvre ist ja unterirdisch teils gebaut und du gehst praktisch erstmal die Treppe runter, wenn du reingehst, und dieser Eingang ist sozusagen unter so einer dreieckigen Glaskuppel sozusagen gebaut. So Schlangen, Aufbauten, ein bisschen so wie halt wie am Flughafen, ne? Aber es geht schnell, So, weil es ist halt organisiert durch Tickets, die in 15-Minuten-Takt sind. Security ziemlich pragmatisch. Also die waren doch recht sportlich in ihrem Umgang mit mir auch, weil ich bin ja morgens auch langsam. Ne? Aber ich war drin und gehe natürlich gleich durch zur Mona Lisa, weil ich dachte, später am Tag soll es noch voller sein. Ist auch alles ausgeschildert, wirklich selbst für Menschen mit meiner geistigen Auffassungsgabe ist das zu finden so. Ne? Also da sind so Mona Lisa-Schilder, weil man ja auch weiß, ich bin jetzt nicht der erste Mensch, der das Ding da sehen will. Und gehe halt erstmal vorbei, nehme ich alles noch nachher noch mal entspannter mit auf meinem Museumsbesuch, aber erstmal vorbei an Hunderten von Gemälden, Skulpturen, wunderschöne Gänge. Also das Louvre ist, der Louvre, Entschuldigung, ist schon ein beeindruckendes Gebäude, da kann man viel Zeit verbringen in dem Museum. Es geht jetzt nicht nur um dieses Bild, ne? Aber ich gehe erstmal dran vorbei und gehe dann in diesen Bereich Gemälde aus Italien rein, denn ne, Mona Lisa stammt aus Italien.
Hier, ja. Leo, ne? Ja. Wir wissen ja hier, Leo, Leonardo, also wir Freunde sagen Leo, die anderen sagen Leonardo da Vinci,
ja. Italiener, ne, soweit ich das weiß. Ja. Hat das Ding in Italien auch geschmiedet so und ja, Gemälde aus Italien und geht dann da auch so durch und es ist alles wunderschön und man kann da Stunden und Tage verbringen. Dann gehe ich um noch eine Ecke und da ist sie dann. Und das ist irgendwie, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe ja manchmal so ein bisschen naive Reiseträume, dass ich sage, ich möchte die Klischees dann auch mal für mich haben. Nicht die Klischees, sondern es gibt ja so Bilder oder Sachen, die man mit Orten verbindet. Und mir war das irgendwie, ich dachte, wenn ich in Paris bin, muss ich dieses Bild, das berühmteste Bild der Welt, einfach mal sehen. Ich habe jetzt nicht die tiefste romantische Beziehung zu dem Bild, aber ich wollte es tun, weil ich das Gefühl habe, ich habe dann irgendwie sowas abgehakt. So. Und erster Eindruck, es ist kleiner, als ich dachte.
Das sagen aber fast alle, ne?
Ja, weil es stimmt. Also es ist tatsächlich, du denkst, das ist so, weil du es ja überall siehst und überall, wo du es aufrufst, ist dein Bildschirm füllend gezeigt und so. Und es ist gar nicht so groß, das Bild. Ne? Und hängt da so gesichert hinter vielfachem Glas und natürlich auch sehr exponiert, also ganz eindeutig Mittelpunkt des Raumes, hängt es dann. Und da ist dann auch wieder so ein kleines Wartesystem in so Gehschleifen wie am Flughafen oder so oder wie beim Security-Check oder so. Aber es geht dann doch auch recht schnell, weil ich einfach früh dran bin. Und man wartet, steht da so und wartet und beschäftigt sich dann irgendwann wohl oder übel, während man wartet, naja, mit den anderen Menschen. Also dem Fotoverhalten anderer Menschen. Ja, kannst dir vorstellen, was kommt. Ich meine, Mona Lisa. Also du kannst dir vorstellen, was da manche Leute aufrufen. Ne?
Alle machen ein Selfie, wollen ein Selfie, ja, mit dir machen. Ist das so?
Ja, also vor allem.
Ist das erlaubt?
Das ist erlaubt, du darfst Fotos machen.
Okay.
Mit Blitz nicht. Schnallen manche Leute natürlich trotzdem nicht. Aber vor allen Dingen, was da Leute manchmal auch an Kameras mitbringen. Also einfach die Menge an Apparatur. Ne? Also das ist ja wirklich so zwei, drei Kameras und dann läuft das so, du hast ja nicht lange Zeit, das ist jetzt nicht nach Sekunden geregelt, aber jeder merkt so nach einer Minute oder so, Alter, ich muss mal weitergehen. So. Manche natürlich nicht, weil die halt ihr ganzes Equipment erstmal einmal benutzen müssen. So. Teils hunderte von Fotos. Ich glaube, manche Leute haben das Bild nicht durch eine Linse gesehen. Weißt du, was ich meine?
Also, ja, ja.
Und dann dieses hundertmal geprobte Fotogrinsen, das ja ganz viele Leute haben. Ich finde, da haben uns Nationen, andere Nationen aber auch was voraus, so Amis oder Japaner oder so. Amis oder Japaner oder so haben wirklich dieses perfekte Grinsen, weißt du, dass sie so wie so auf Knopfdruck so auflegen. Hinter mir ist so ein bisschen Druck, ne? Das heißt, vorne nervt das so ein bisschen, hinten sind die Leute dann ein bisschen zu nah, weil die wollen dann auch drankommen, das nervt so ein bisschen. Aber irgendwann bin ich dann dran. So, mache, ich gebe offen zu, natürlich auch mein Foto, ich mache auch mein Selfie, ich stelle dann auch bei Instagram rein, da könnt ihr alle Witze über mich machen und euch beschweren, dass ich auch einer von denen bin. Aber ich möchte betonen, ich gucke auch so. Okay. Wenn ich da schon vorstehe, dann möchte ich das auch richtig sehen.
Und?
Es ist schon schön. Also ich bin, glaube ich, nicht der Mensch, der unter 80 Milliarden, also ohne jede Vorinfo sagen könnte, das ist das wichtigste Bild der Welt oder so. Würde ich mir jetzt nicht ad hoc zutrauen. Aber ich finde was Tolles, Stichwort Naivität wieder, weil ich auch gar nicht so viel weiß, so das sanfte Lächeln ist schon wahnsinnig schön. Es ist unglaublich beruhigend und es sind schöne Augen. Die Augen sind krass von der Mona Lisa. Und ich finde, die haben mich angesehen. Also da bin ich der festen Überzeugung, dass sie mich angesehen hat.
Ja, wen denn sonst, Jochen?
Ich wollte sagen, für sie, also, es ging ja an dem Tag auch was in Erfüllung. Ne?
Ja, also wahrscheinlich, die Frau hat 500 Jahre, über 500 Jahre darauf gewartet, dass du mal vor ihr stehst. Wen soll sie denn sonst angeguckt haben?
Endlich, ne? Also ja. So, die stand auch in der Schlange für mich. So, ja, so sieht's da aus. Und was ich so denke im Moment, eigentlich ist es schön, dass sie nur noch, es gibt keine perfekte Formulierung, aber irgendwie ist es schön, dass es eine Frau ist, die nicht so aussieht wie Frauen, die heutzutage von so vielen Leuten wo sonst so viele Leute Schlange stehen, medial, oder um die irgendwie auf dem Bild oder so anzugucken. Weißt du, was ich meine? Also stell dir die mal mit OP, Lifting, Make-up und Extensions vor.
Du findest das Gemälde schöner als jetzt, sag mal so, irgendwie, ich will überhaupt gar jede Frau, wie er möchte, aber du findest das jetzt besser als jetzt die Kardashians.
Ich fand schon, ja. Das ist irgendwie, das ist auch für mich, ja, ich fand, das war eine schöne Frau, ohne irgendwie jetzt das Gefühl haben, dass an der jetzt irgendwie vorher rumgezerrt wurde. Also ich habe mich auch gefragt, hey, würde dieses Bild, ein Gemälde, würde dieses Gemälde ein Foto bei Heidi Klum kriegen? Ich glaube nicht. Aber
das liegt ja alles im Auge des Betrachters, ne? Und ich glaube, um 1500 waren die Leute auch anders drauf als heute. Ja. Und da gibt es ja auch keinen besser und keinen schlechter. Aber ich lese mal zwischen den Zeilen, Jochen. Dir hat das schon gefallen. Also es war schon die Mühen wert, die ja gar nicht so groß waren, wie ich gerade feststelle, sich da anzustellen.
Es ist nicht so aktig. Und es ist, du kannst das ein bisschen vororganisieren, das würde ich machen. Ich habe auch noch von den Leuten hinter mir dann doch noch ein Bild gemacht. Ne? Also die Leute, die hinter mir so ein bisschen gedrängelt haben. Man ist dann auch Schicksalspartner, weil man zusammen dasselbe erlebt, so in kurzen Zeitabständen. Also sie haben uns noch nett gegrüßt und so und noch einen schönen Tag gewünscht, die Leute, die hinter mir standen. Und irgendwann, bin natürlich noch länger am Louvre drin gewesen, aber irgendwann, als ich so rauskam, bin ich noch ein bisschen weiter geirrt und kam dann halt, merkte dann, bizarrerweise, ich war irgendwie 2 Minuten weg vom Pont des Arts. Ja, Pont des Arts geht jetzt ganz schnell, sei nur kurz gesagt, das willst du nicht wissen, das ist die Brücke von Sex and the City. So, ja. Ich habe Pont des Arts,
hier Mr. Big und so. Und,
da hat der Mr. Big, also ich habe dann so eingegeben den Namen der Brücke, so, guck mal, da hat Mr. Big, der Kollegin da, Carrie, hat er ihr irgendwie einen Antrag gemacht oder so. Also ganz wichtige Szene in der Popkultur oder zumindest in der Sex in the City Popkultur. Ich habe festgestellt, nicht die schönste Brücke der Welt, Liebesschlösser drauf, ein paar Jungs saßen da, die nicht zur Schule gehen wollten, eine Violinistin hat vom Band gespielt und ein paar Handwerker haben irgendwie eine Kippe geraucht. Gut, ich bin weitergegangen. Und war dann noch kurz in diesem fünften Arrondissement, so sagt man das, glaube ich, ne? Ja. Auch wunderschön. Also eins der wichtigen touristischen Viertel, glaube ich. Da ist die Rue Mouffar zum Beispiel, eine ganz berühmte Straße in Paris. Da geht es viel um Kulinarik und so. Da kannst du sogar eingeschweißten Käse für zu Hause kaufen. Ich fand es ein bisschen zu touri. Würde aber einen Tipp noch geben in dem Viertel. Und das ist das Josi-Café. Das ist einfach nah der Uni, stand ich da einfach vor. Das war dann so Mittagszeit oder so. War einfach ein kleines Studentencafé. Also ich habe 8,5 Stunden gewartet, gefühlt, bis ich einen Tisch hatte. Dann habe ich aber, das habe ich dann gelassen, weil es zu lange gedauert hat. Aber der Takeaway-Kaffee und das Croissant wieder, mega. Also einfach so ein kleiner, netter Studentenladen. Die waren so ein bisschen überfordert vom Run auf sie, aber einfach ein toller, kleiner Laden. Das wäre so das, wenn du in der Rue Mouffar stehst und denkst, ich würde mich gerne jetzt mal irgendwie was Schönes, Kleines schnabulieren für unterwegs. Vielleicht ist da sogar ein Plätzchen frei, anders als bei mir. Dann ist das, um ein paar Ecken zu gehen, durch die wahnsinnig schönen Straßen da sowieso. Tu's. Das ist es immer wert, den kleinen Weg von der Hauptstraße so weg. So.
Wow, Jochen. Ja, das mit der Mona Lisa freut mich für dich. Und motiviert mich, beim nächsten Besuch vielleicht zu sagen, bei schlechtem Wetter mache ich es trotzdem.
Es gibt ja tolle Museen da, aber alle rennen zur Mona Lisa. Ich bin nachher noch zum Bild gegangen im Louvre. Das war das Bild von dem Cover der Coldplay-Platte Viva la Vida. Da ist so ein altes französisches Gemälde drauf, Revolutionsgemälde, okay. Wo die Freiheit, ich kenne das die Bedeutung nicht genau, aber das war für mich dann auch ein schöner popkultureller Moment, vor allem auch ein wunderschönes, auch großes Gemälde. Im Louvre kannst du Stunden verbringen. So. Ja. Ich kann jetzt,
Wenn ihr eine Alternative zum Louvre braucht, Palais de Tokio.
Das wollte ich gerade fragen, weil ich kann jetzt nochmal fragen, du bist ja Firm. Genau, sag mal dein Museum. Ja,
was heißt Firm? Aber ich war noch nie im Louvre, aber einfach nur aus Bequemlichkeit. Die Alternative Palais de Tokio, erstmal, das ist vom Eiffelturm, sieht man das. Einfach rüber über die Seine. Es sind ganz tolle Spaziergänge rund um den Eiffelturm, die ganzen Viertel drumherum, total spannend. Und das wollte ich noch droppen. Palais de Tokio, das ist gebaut zur Weltausstellung. Mhm. Die war 37 und das ist so ein ganz prächtiger Belle Epoque-Bau. Von außen schon Hammer mit Säulen und es ist pompös. Sowas könnte man heute gar nicht mehr bauen. Und da drin, das ist in den letzten Jahren, umgebaut worden. Es hat verschiedene Flügel, dieses Gebäude. Und da ist auch ein tolles Museum drin, nämlich das Museum für moderne Kunst der Stadt Paris. Mhm. Und da hast du so Henri Matisse, so Sachen hast du da drin. Aber so richtig große Picasso und in Gemälde, Skulpturen, aber auch Installationen und Fotos. Also es ist ein ganz tolles Museum. Der eine Flügel ist so ein permanentes Museum und dann, das wurde gerade umgebaut, gibt es in diesem Gebäude noch verschiedene andere Ausstellungen, je nachdem. Und ich war in einer drin, die gibt es jetzt auch nicht mehr, deshalb will ich gar nicht so tief reingehen, aber das war halt ganz cool gemacht, so Paris-Style. Während dort umgebaut wurde, bist du durch so eine Ausstellung gelaufen, die auch so ein bisschen was mit so Street-Credibility und Straße und so ein bisschen rougher zu tun hatte. So eine weltweite Ausstellung. Also es sind wirklich tolle Sachen drin. Im Palais de Tokio.
Ja, perfekt.
Das kann ich nur empfehlen. Da war auch diese Andy Warhol-Sonderausstellung drin. Ne? Also es ist schon ein Riesenbegriff. Das Gebäude ist Hammer. Wenn ihr im Sommer oder im Frühjahr da seid, drumherum, also auf dem Gelände sind, ist noch ein Restaurant und 2, 3 Cafés. Also man guckt direkt auf die Seen und einen Eiffelturm. Das würde ich immer jedem empfehlen, das Palais de Tokio zu machen. Ich finde, dann gibt es nur noch ein Must-Have. Also es gibt so ganz viele unbedingt machen, aber da müssen wir jetzt noch 2, 3 Stunden über Paris sprechen. Warst du oben, du, ja. Touri, auf dem Sacré-Cœur?
Ja, genau, das war so mein Ende tatsächlich der Reise so gefühlt. Und deshalb, das wollte ich jetzt auch zum Schluss noch sagen. Ich war Sacré-Cœur, diese weltberühmte Kirche in Montmartre, dem Viertel. Kirche ist schön, der Ausblick ist fast noch schöner, wenn ich das sagen darf. Also es liegt ja höher, es ist im Wesentlichen hügeliger als der Rest von Paris, das Viertel. Hab gefühlt 38 Millionen Stufen bin ich hochgeklettert, also da war was los, ne? Gerade weil am ersten Tag hatte ich auch schon Fußschmerzen, also das habe ich dann doch mit in Zug genommen zurück sozusagen. Aber auch hier der Tipp, ganz einfach, da sind viele Menschen, also Sacré-Cœur, da müssen wir nicht drüber reden, das ist ein Mainstream-Ziel, aber der Tipp ist, die Seitengassen, Leute, es ist nicht weit. Ich bin einmal abgebogen und bin durch eine nette Straße gelaufen, wo so ein Typ irgendwie gerade seine Blumen gegossen hat, in einem wunderschönen Gebäude. Du bist nicht von allen weg, aber es ist sehr oft malerisch und verlassener, als man meint, wenn man nur um 3 Ecken geht. Und die Blicke sind sowieso von überall toll, weil es ja höher liegt, auch auf die anderen Ecken von Paris zum Beispiel drauf. Und als ich auf dieser Treppe vor Montmartre sitze, diesen weltberühmten Ausblick habe eigentlich letztlich und meinen Blick schweifen lasse über Paris. Und da kann ich es wieder bestätigen, was wir vorhin schon gesagt haben. Die Stadt ist an vielen Ecken nicht so hoch bebaut und oft gleich hoch. Hat oft diese 5, 6-stöckigen Häuser oder so, die auch oft diese Hinterhöfe haben und sowas. Und als ich da sitze, die Sonne scheint, es ist fast so ein bisschen diesig wegen der Wärme und so. Sehe nur so eine kleine Ecke, wo so ein paar Hochhäuser stehen, wirklich so Skyscraper, sonst alles, wie gesagt, in dieser normalen Höhe. Und der Eiffelturm ragt heraus in seiner komischen, völlig unpassenden und doch passenden Art, da vergesse ich dann auch die vielen Leute um mich rum und denke so, ja, also das waren ja Gefühle, das war für mich, war das ein ganzer Urlaub und ich war 1,5 Tage vor Ort und ich habe so viel erlebt und war halt dankbar. Und ich habe noch diesen kleinen Geheimtipp so, wenn du rechts von der Treppe so ein paar Meter weiter gehst, da unten ist so ein kleiner Platz, da haben Hunde getobt. Und da haben Hunde gespielt, ganz viele Hunde, so ein Hundespielplatz oder so mit so ein paar Leuten, saß ich da, dann hatte einfach so ein paar tobende Hunde vor mir mit einem Blick auf den Eiffelturm. Gibt's Schlimmeres? Nee, ne? Also es könnte nicht viel schöner sein.
Ja, es ist fantastisch, also diese Stadt und du warst, das alles waren jetzt, gut, ich habe ein bisschen noch dazu gepackt, aber das war jetzt im Endeffekt wirklich 1,5 Tage.
Es waren 1,5 Tage und es ist ja bei weitem noch nicht alles. Ich tut dir jetzt noch kurz weh, vor Abfahrt am Bahnhof um 3 Ecken gegangen, Restaurant gefunden. Ich habe Crème Brûlée gegessen, Alter. So weich, so cremig, so hart die Karamellkruste, diese Kontraste. Also ich erzähle dir gleich noch privat noch 5000 Stunden was vom Essen. Oder wir machen mal eine Essensfolge nur zu Paris. Können wir auch machen.
Also wir müssen viel mehr über Essen reden hier in diesem Podcast. Wir haben also noch mehr. Vielleicht müssen wir nur über das Essen reden. Wir haben ja schon über Japan, über das Essen gesprochen. Als wir mit Annika Zien über Traumland Thailand und Frauenreisen gesprochen haben, waren wir auch schon wieder beim Essen und haben gesagt, wir brauchen eine Thailand-Folge über das Essen. Frankreich und Paris natürlich auch. Ich schreibe das mal auf und dann muss es halt nach Reisen bald Essen geben.
Ja, auf die schreckliche To-Do-Liste steht das jetzt drauf. Ja. Mein Gott, ist die Zukunft fürchterlich.
Ja. Mein Lieber, hör mal, das waren tolle Eindrücke. Ich habe sofort Bock auf diese Stadt. Und wie gesagt, meine Eltern haben mich da als Kind schon hingeschleppt. Das war kein Fehler, vielen Dank dafür. In der Zwischenzeit war ich in unterschiedlichsten Konstellationen, ob mit der Schule oder sonst halt allein oder mit Familie oder so da. Und das war immer ein Fest, es ist immer toll. Sollte man immer irgendwie auf dem Plan haben. Es muss nicht immer sauteuer sein. Man kann das auch günstig machen. Du hast ja ein paar Sachen auch getroppt. Man muss nicht immer hier ein Törtchen essen, wie ich da im Marais. Das habe ich auch nur einmal gemacht. Ne?
Ja, jetzt ruderst du wieder zurück.
Es ist einfach eine tolle Stadt. Und ich finde, wie du dahin gereist bist als Kombi, gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, mit einem Nachtzug dahin zu fahren, das ist, also die Kombi hatte ich jetzt noch nicht so im Kopf.
Nee, das ist eine super Idee. Wie gesagt, aus all den genannten Gründen. Und ich kann nur noch sagen, zum Thema Nachtzug, was ganz cool ist, ein Tipp noch von mir, den ich wahrgenommen habe, man kann diesen Schlafwagen, dem ich war, oder halt auch die anderen Kategorien, die es da gibt in diesem Nightjet, kann man auch exklusiv für sich alleine mieten. Also ich will sagen, du kannst in den Schlafwagen 2, 3 Leute mitnehmen oder 1, 2 Leute. Mhm. Also das wird dann günstiger. Oder du kannst auch die anderen Abteile, kannst du auch für Familien und Gruppen mieten. Das fand ich, das sei nur noch mit auf den Weg gegeben. Das heißt, wenn du jetzt lieber so exklusiv reist oder alleine reist oder so, dann kannst du das auch mit mehreren Leuten auch bewerkstelligen. Das sei nur noch gesagt. Ansonsten ist es aber eine fantastische Art zu reisen, weil du mehr Zeit hast, eine Nacht im Hotel sparst und einfach auch ein Reiseerlebnis hast, was einfach, was finde ich, was Besonderes ist. Mhm.
Ja, nochmal danke an die ÖBB, Grüße nach Österreich sowieso, da haben wir ja viele Hörer und Hörerinnen und genauso wie in der Schweiz, Luxemburg, also da, wo man Deutsch spricht, das freut uns immer, aber jetzt erstmal danke nach Österreich zur ÖBB ja. Für Jochens Trip mit dem Nightjet, das hat großen Spaß gemacht und war echt eine Inspiration, auch nochmal öfter auf Zug und Nachtzug rumzudenken, wenn man in Europa unterwegs ist. Die meisten Nachtzüge fahren auch fast jeden Tag mit ein paar Ausnahmen. Ein paar Infos und Links gibt's natürlich dann in den Shownotes. Die werden heute ziemlich voll, muss ich sagen, die Shownotes. Aber es lohnt sich, also guckt da rein. Zum Ende haben wir noch zwei Tipps für euch.
Ja.
Wenn ihr gerade in diesem Paris-Modus seid, in der großen Stadt, oder dahin fahrt mit einem Zug oder mit einem Nachtzug, dann empfehlen wir natürlich immer unser Lieblingsreisemagazin, die Geosaison. Nicht nur, weil wir da halt auch mit drin sind und da unsere Kolumne auf der letzten Seite ist, sondern weil da reisetechnisch von Bildern und Kollegen und Kolleginnen, die tolle Texte, Inspiration schreiben, halt immer viel drin ist. Ich bin mit dem aktuellen Heft Kurzreisen in die Sonne hängen geblieben bei Auszeitdörfern. Mhm. Das sind so kleine Dörfer in Österreich, ne?
Ja.
Wir sind immer wieder in Österreich heute. Da gibt es kleine Dörfer von Namen, die ich noch nie gehört habe. Und das wollen die auch so. Deshalb nenne ich das jetzt auch gar nicht die Dörfer, sondern die nennen sich Auszeitdörfer, wo man wirklich hin kann, wenn man auch mal kein WLAN und nichts anderes mehr braucht, sondern wirklich nur uriges Österreich, Blick auf die Berge, mal den Kontrast zu Paris haben. Da steht was Tolles drin im aktuellen Heft von Geosaison. Grüße an die Kolleginnen in Hamburg. Und wir haben noch einen, wenn man unterwegs ist, vielleicht mit dem Nachtzug und gerne mal einen Podcast hören möchte, Kollegen und Freunde von uns, Sven Pistor und Burkhard Hupe, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr in NRW wohnt oder vielleicht auch in Deutschland wohnt und Radio hört und Fußballfans seid. Die gibt's Samstagnachmittags immer oder sonntags, wenn die im Stadion sind und reportieren. Burkhard Hupe, sein Torschrei ist legendär. Und Sven Pistor arbeitet bei mir bei WDR 2, wechseln uns da ab, Samstagnachmittag Liga Live. Und die zwei haben einen Fußball-Podcast gemacht. Der ist aber nicht nur was für Fußballfans. Jogo Bonito heißt, übersetzt das schöne Spiel. Die zwei haben einen tollen Podcast gemacht über Fußballgeschichten, Fußballhistorie, abgefahrene Geschichten, ganz toll erzählt, mit ganz viel Herz. Die zwei sind wirklich Nerds im positivsten Sinne, so wie wir Reisenerds sind, sind die Fußballnerds. Und haben tolle Geschichten, ganz viele Leute, die sonst sagen, ah, mit Fußball habe ich nicht so viel zu tun, aber die Geschichten rund um Fußball, weil es wirklich um Geschichten geht, um Menschen geht, die sind sehr, sehr spannend. Also Jogo Bonito, überall, wo es Podcasts gibt von Freunden von uns. Grüße an Sven und Burkhard. Das so alles aus der Abteilung Tabs für mehr Geschichten und mehr Reisen. Jochen, deine letzten Abschiedsworte zu Paris.
Ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte und für diese 2 Tage, die sich viel länger angefühlt haben im positivsten Sinne. Ich habe Positives wie mindestens Interessantes, wenn auch mich sehr viel Beschäftigendes gelernt. Ich bin dankbar für die Eindrücke, dass ich so viel laufen konnte, dass ich Schmerzen in den Füßen hatte, das Essen, den Wein und die Menschen, die ich getroffen habe. Ich bin heute einfach mal dankbar, dass wir so frei und gesund sind, dass ich manchmal so frei und gesund bin, dass ich reisen darf, und das sollten wir alle sein. So, irgendwie sowas. Merci beaucoup ans Leben.
Merci an dich, Jochen. Ich schließe mich der Dankbarkeit an und danke für den Eskapismus in schrägen Zeiten, in dem man in unserer Situation wirklich sehr dankbar sein sollte. Manchmal fällt es einem auch stimmungsmäßig schwer. Ich hoffe, dass wir so ein bisschen stimmungserhellend daherkam hier bei Reisen, Reisen, der Podcast. Das ist auch mit unserer Aufgabe, neben Inspiration und Geschichten erzählen, dass wir hoffentlich ein bisschen auch für gute Stimmung sorgen, ein bisschen für Ablenkung. Wenn es euch gefällt, empfehlt uns gerne weiter. Das hilft uns. Also Mund-zu-Mund-Propaganda hilft uns sehr. Also erzählt es eure 1000 besten Freunden und Freundinnen. Wenn es sich Persönlichkeit geht, dann sagt's bei Social Media. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Ihr kennt das vielleicht. Wenn ihr zum ersten Mal uns hört, herzlich willkommen an die alle Neuen. Folgt uns da gerne und wenn es euch gefallen hat, schenkt uns gerne Sterne. Bei Apple zum Beispiel und bei Spotify, also bewertet uns. Wir sind ja ein kleiner Podcast ohne Netzwerk, ohne großer Sender. Und deshalb helfen uns so Sachen und dass die Algorithmen sagen, ach guck mal, da sind die zwei Jungs von Reisen, Reisen. Dann spülen wir die mal hoch, dass es mehr Leute sehen und kennenlernen. Vielen, vielen Dank euch. Merci Jochen, merci in die Welt. Und au revoir.
Au revoir.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.